Kulturpodcast des Landes Steiermark.
Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark und heute mit einem Thema zur modernen Lyrik, Lyrik zur ebenen Erde habe ich es genannt und die Ausgangsfrage war ein bisschen, gibt es einen Lyrik-Boom oder ist das sozusagen nur ein subjektiver Eindruck von Leuten, die sich gern mit Lyrik beschäftigen und merken, dass da sehr viel passiert, nicht nur in der Steiermark, aber auch doch in der Steiermark. Und bei mir im Studio zu Gast sind heute drei Autoren, aber auch sozusagen Proponenten der steirischen Lyrik, nämlich Barbara Rauchenberger, Sonja Harter, die über Videokonferenz dabei ist, und Hellwig Brunner. Ich möchte anfangen mit einer Vorstellungsrunde, die könnte ein bisschen länger ausfallen, weil alle drei schon große Meriten gesammelt haben. Möchte da in ungeordneter Reihenfolge beginnen mit Barbara Rauchenberger. Sie ist in Radstadt aufgewachsen, lebt in Graz, hat vermutlich in Graz Theologie studiert und ist seit 1997 Mitarbeiterin im Kulturzentrum bei der Minoriten und seit 2018 verantwortet sie als Kuratorin das Literaturprogramm beim Kultum. Einerseits als Veranstalterin ist es auffällig, dass es da eine spezielle Schiene gibt zur Lyrik, der doppelte Gast heißt diese Reihe. Aber Barbara Rauchenberger ist auch schon seit längerem in Erscheinung getreten als Autorin. Ihre Gedichte sind in renommierten Zeitschriften erschienen, zum Beispiel Manuskripte oder Wespennest. 2015 hat sie den Manuskripte Literaturförderpreis der Stadt Graz erhalten und 2018 sind dann endlich ihre Gedichte gesammelt, veröffentlicht worden im Gedichtband Über Wort und Warte in der Reihe Kuiper Lyrik, Band 18. Und dort heißt es, Rauchenbergers Gedichte sind scheue Wesen. Wer die falschen Fragen an sie richtet, dem entfremden sie sich mit stummem Kopfschütteln. Es sind Verse, die in flimmernder Schwebe bleiben, schmale, durchscheinende Textkörper, die konsequent auf das verweisen, was außerhalb herkömmlicher semantischer Festschreibungen liegt. Ja, dann per Videokonferenz bei uns zu Gast Sonja Harter. Sie ist in Graz geboren und hat hier Germanistik studiert, deutsche Philologie. Seit 2006 arbeitet sie als Kulturjournalistin in Wien bei der Austria Presseagentur. Sonja Harter ist sehr jung so in Erscheinung getreten, so als Lyrik-Wunderkind eigentlich damals ein bisschen, muss man sagen. Also ab 2001 in den Lichtungen, Manuskripten, ORF Radio und die erste Veröffentlichung hat dann geheißen Barfuß Richtung Festland. Bei Leikam 2005 erschienen. Es gibt in der Reihe von Veröffentlichungen auch einen Roman, Weißblende, bei Luftschacht 2016 erschienen. Dort ist auch 2020 der Gedichtband Katzenpornos in der Timeline erschienen und dazwischen 2015 bei Kuiper der Gedichtband Landpartie Storno. Außerdem zwei Zitate zu zwei Gedichtbänden. Bei Landpartie Storno heißt es, mit diesem Buch bestätigt Sonja Harter mit spannungsreicher Poesie ihren Rang als eine der wichtigsten Stimmen der jüngeren österreichischen Dichtergeneration. Und beim letzten Gedichtband Katzenpornos in der Timeline heißt es, Schritt für Schritt arbeitet sich Harter an vordergründig unscheinbaren Alltagssegmenten ab und wirft sie als Sprachstücke aus. Ihre gestellten Suchanfragen erstrecken sich von der Betrachtung des Kunstbetriebs bis hin zu übersteigerten Poetiken, der Überforderung im Netz und heilbringenden Politikern. Das alles geschieht frei von überhöhten Bildern. Harters Sprache ist knapp, welthaltig und von einem lakonischen Witz getragen. Ja, und der dritte im Bunde ist Hellwig Brunner. Er ist Dichter, Biologe und Musiker. Seine Veröffentlichungen seit 1991 aufzuzählen, würde eigentlich den Rahmen dieser Sendung sprengen. Aber es finden sich darunter Gedichtbände, Essays, Erzählungen und Romane. Zuletzt 2024 der Roman Flirren, davor die Minutennovellen Gummibärchen-Kampagnen, Kampagne 2020, beide sind bei Droschl erschienen, und die Gedichtbände Denkmal für Schnee, Die Sicht der Dinge, Schuberts Katze und viele weitere. Über viele Jahre hinweg war er mit seinen Beiträgen quasi Stammgast im Deutschen Jahrbuch der Lyrik im Schöffling Verlag. Er war viele Jahre auch in der Redaktion der Literaturzeitschrift Lichtungen. Und er gibt seit 2011 die Buchreihe Keiper Lyrik heraus, von der unlängst der 33. Band erschienen ist. Ja, von über Hellwig habe ich jetzt keine Zeilen, weil er die anderen beiden eigentlich geschrieben hat, schlussfolgern darf. Also ein Mann, der mit allen lyrischen Wassern gewaschen ist, kann man sagen. Ja, traditionell gibt es beim Kunstfunken in den neueren Folgen drei kurze Einstiegsfragen, die habe ich für euch heute ein bisschen adaptiert. Und das sind so Entscheidungsfragen, also dies oder das. Und die erste Entscheidungsfrage ist Brecht und Bachmann oder Ben und Celan?
Ben und Celan.
Ben und Celan,
ja. Brecht und Bachmann.
Brecht und Bachmann und Sonja?
Ben und Celan.
Auch. Okay. Die zweite Frage, Bleistift oder Computer? Sonja?
Bleistift.
Mhm. Computer.
Bleistift.
Bleistift. Zwei Bleistifte, ein Computer. Und die dritte Frage, gebundene Sprache oder freie Verse? Barbara?
Gebundene Sprache. Mhm.
Sehr freie Verse, mehrheitlich Prosa in letzter Zeit. Mhm. Also im Zweifelsfall freie Verse.
Mhm. Sonja?
Freie Verse, ganz klar.
Okay. Gebundene Sprache hat mich jetzt fast überrascht, jetzt ein bisschen bei dir, Barbara, weil deine Texte doch sehr frei sind.
Ja, aber ich frage mich, ob es eine Sprache gibt, die nicht gebunden ist.
Okay.
Woran und wodurch, wäre dann die Frage. Ja.
Genau, aber das hast du mir nicht gestellt. Ja. Du hast mir gesagt, gebundene oder freie. Also eine, lieber gebunden als frei.
Eine sehr freie Interpretation der Definition gebundene Sprache. Ja, Lyrik zu ebener Erde. Lyrik hat ja ein bisschen so den Ruch des so verkopften Elitären. Und ich denke mal, ich würde gerne mit euch darüber reden, was hat euch zu Lyrik gebracht? Was begeistert euch für diese Form der Sprachkunst? Wie seid ihr dazu gekommen? Wie übt ihr das aus? Also, dass man so richtig die Dichterin, den Dichter befragt, wie geht es euch so als Menschen im Alltag damit? Ja? Mhm. Das wäre so mein Ansatz. Und die erste Frage ist, wie war euer Weg zur Lyrik? Was gab den Ausschlag, dass ihr selbst Gedichte schreibt und bei dieser Tätigkeit auch irgendwie dabei geblieben seid. Wer mag beginnen? Sonja. Hellwig zeigt auf Sonja. Bitte.
Ja, kann gerne anfangen. Mein Weg zur Lyrik war nicht über die Lyrik, sondern über die Musik, ganz ehrlich. Und ich habe als Teenager sehr viel, oder Teenagerin muss man heutzutage sagen, sehr viel The Doors gehört, woraufhin mir meine Mutter einen Lyrikband von Jim Morrison geschenkt hat.
Okay.
Und das war für mich so die Offenbarung schlechthin. Und ich habe dann auch aufgrund eines Auslandsaufenthalts in Kanada als 16-Jähriger begonnen, englische Gedichte zu schreiben. Mhm. Und erst als wir dann im Deutschunterricht, leider sehr spät in der 8. Klasse, Lyrik, zeitgenössische Lyrik gemacht haben, oder zumindest Lyrik nach 45, ist mir klar geworden, man kann auch anders als Goethe, Schiller schreiben. Mhm. Und so bin ich dann zur Lyrik gekommen. Und im Studium bin ich dann sehr schnell, habe ich mich intensiv mit der Friederike Mayröcker beschäftigt. Mhm. Und das war eigentlich Jim Morrison und Friederike Mayröcker, könnte man sagen, haben mich zur Lyrik gebracht.
Ja, spannende, zwei spannende Pole, kann man sagen. Wobei, vielleicht sogar ein bisschen seelenverwandt, außer dass die Mayröcker nicht auf der Bühne so rockt, wie Morrison gerockt hat. Und vermutlich auch weniger Drogen genommen hat. Also, der gute Jim. Ja, wer mag von euch? Barbara?
Du? Also, ganz früh, würde ich sagen, habe ich offenbar dieses Erlebnis von Sprache entdeckt. Ich würde sagen, ich war etwa 3 Jahre alt und uns wurden, also meiner Schwester und mir wurde sehr viel vorgelesen. Und ich kann mich bis heute an diesen Moment erinnern, als ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe. Das war jetzt kein Kindergedicht, das war aus einem Bilderbuch, dieser Satz. Weit draußen auf dem Land, das so flach ist wie ein Teller. Und diese Form des Bildes, das sich da akkurat eingestellt hat, ja, dass dieser Teller, uns wurde auch viel auch beim Essen offenbar, damit wir ruhig sind, vorgelesen. Okay. Diese Mischung aus weitem Land und Teller, der da vor mir steht, diese Form von Erfahrung habe ich, glaube ich, von da an habe ich gesucht nach dieser Form von Erfahrung, die mir nur die Sprache und natürlich dann später auch die Musik gebracht hat. Mhm.
Spannend.
Also sehr früh.
Also schon früh irgendwie so ein Aha-Erlebnis, da gibt es was, das eine Metapher, das verbindet genau. Zwei Sphären.
Es gibt die Sprache, die etwas, genau, das was es sagt und was es die Empfindung ja. Etwas ganz anderes ist. Mhm. Ja.
Danke. Ja, bei dir, Helwig?
Ja, also abgesehen von ersten gedichtähnlichen Sprachkritzeleien im Vorschulalter. So richtig zur Lyrik gekommen bin ich dann so mit 17, 18. Vielleicht sollte man dazu wissen, ich komme aus einer, ja, ich nenne es einmal bildungsbürgerlichen Familie und aus der klassischen Musik. Ich habe neben dem Gymnasium an der Kunstuni Violine zu studieren begonnen. Und ich habe eigentlich dann erst über die Lyrik den Anschluss an das Zeitgenössische gefunden. Ich war also in einem sehr konventionellen Kunst- und Kulturbegriff ursprünglich verfangen, was als Fundament für Späteres wahrscheinlich nicht ganz schlecht war, aber es war dann halt mal an der Zeit, das wirklich auch aufzubrechen und zu verlassen. Dazu kommt, dass ich ein naturwissenschaftliches Studium und ein Musikstudium parallel begonnen habe und dann irgendwo was gebraucht habe, was zwischen diesen Gedankenwelten auch vermittelt oder was irgendwie in beide auch hineinreicht. Und das hat die Lyrik für mich eigentlich leisten können, so eine Art Brückenschlag zwischen den verschiedenen Gedankenwelten, mit denen ich da als Studienanfänger konfrontiert war. Und das waren auch tatsächlich damals enorm wichtige Impulse für meine Weltanschauung und für meine Persönlichkeitsentwicklung. Also die Lyrik hat da eigentlich in jungen Jahren bei mir dann sehr schnell eine sehr wichtige Rolle gespielt.
Was macht die Lyrik in dem Sinn mit euch beim Lesen? Und das wäre die eine Frage. Und die andere Frage ist, viele finden im Jugendalter zur Lyrik oder entwickeln also ein bisschen eine lyrische Weltanschauung, aber das verliert sich dann wieder, dann wird man sehr prosaisch. Ja. Worin liegt bei euch so die ungebrochene Faszination an dieser Art der Weltvermittlung oder der Weltsicht vielleicht auch? Mhm. Also mit Metaphern, mit der Sprache, mit Sprachbildern, die jenseits vom Gleichverstehen liegen, also sofort verstehen, die sie oft erst entschlüsseln müssen. Ja, also Sonja, du knüpfst ja in deinen Gedichtbänden eigentlich wirklich auch an alltäglichen und ganz gegenwärtigen Dingen an. Wie schaut das bei dir aus?
Ja, also meine erste Antwort auf deine Frage wäre, man kann sie nicht wirklich da wehren. Also es kommt halt, man ist so, wie wahrscheinlich ein Komponist halt ständig irgendwas hört. Höre ich auch bestimmte Bilder, Sprachbilder zum Beispiel. Und der Grund, warum ich mich jetzt eher an dem Alltäglichen, was jetzt hoffentlich nicht so negativ gemeint ist, abarbeite, ist, dass ich einfach von der Sturm- und Drang-Phase inzwischen weg bin und mich an dem festhalten muss, was mir im Alltag so begegnet. Und als Kulturredakteurin habe ich halt hauptsächlich mit Theaterstücken zu tun oder mit bildender Kunst, als Mutter auch mit Haushalt und Kind. Und nachdem ich relativ wenig Zeit habe, nimmt man das, was man kriegt. Deshalb ist es bei mir wahrscheinlich so gekommen.
Wie meinst du, man nimmt, was man kriegt, an Bildern, an Eindrücken? Also das sammelst du dann auf und irgendwann ergibt sich dann ein Text. Wie funktioniert das dann? Liegt er dann eine Zeit lang? Wird er weiter bearbeitet, geht er da und zum Schluss kommt dann ein Gedicht raus, oder?
Ja, ich bin leider ein bisschen nachlässig geworden. Als ich noch mehr Zeit gehabt habe, habe ich mich wirklich jeden Abend hingesetzt und die Eindrücke des Tages in lyrischer Form niedergeschrieben und dann im Laufe der Folgetage zu Gedichten verarbeitet oder auch wieder verworfen. Und inzwischen verschwindet leider ganz viel, was ich mir nicht gleich aufschreibe. Ich kaufe mir einmal im Jahr ein teures Notizbuch in der Hoffnung, dass ich das verwende im Alltag, aber die liegen alle mit einer Seite nur vollgeschrieben zu Hause. Und sonst ist es wirklich so, dass ich mich bewusst hinsetze oder auch mal so ein Schreibretreat mache, wo ich mir Urlaub nehme und meine Familie allein lasse und dann wirklich im Kopf durchgehe, was könnte ich daraus ziehen? Aber ich habe leider keine Zeit, zum Beispiel einen thematischen Lyrikband zu machen, wo ich monatelang recherchiere und dann abstrahiere. Das schaffe ich leider nicht.
Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Autorenzeile, die mein ehemaliger Schreibkraftkollege Robert Hutter in seiner Biografie verwendet hatte. Da ist gestanden, Robert Hutter, geboren 1968 in Weiz, viele unveröffentlichte Gedanken.
Und sehr schön, ja, das kommt.
Das war gut formuliert von ihm. Ja, bei euch, Helwig, Barbara, wer mag?
Ja, ich kann da gerne anknüpfen. Also ich denke, Gedichte sind eine ständige Grenzerfahrung sprachlicher Möglichkeiten. Das unterscheidet sie vielleicht auch am stärksten von anderen Literaturgattungen, dass eigentlich die Lyrik immer explizit an dem rüttelt, wo Sprache endet. Immer am Rande des Verstummens auch sich bewegt, wie Celan einmal es formuliert hat. Und indem wir also an diesen Sprachgrenzen rütteln und vielleicht mit den Mitteln des Gedichts den einen oder anderen halben Schritt darüber hinaus machen, erweitern wir auch unsere Welt ein Stück weit. Und ich glaube, das ist ein langfristiges Anliegen, das durchaus für Jahrzehnte reicht.
Ja, da fällt mir ein, von Michael Krüger gibt's ein schönes Gedicht, das heißt Der Weg in die Bilder. Ja? Und das beschreibt, wie in einem Museum steht und es tut sich was in einem Bild auf, quasi ein Loch und also irgend so eine Stelle, wo man dann reinschlüpfen kann. Ja? Und dann bewegt er sich in dem Bild oder wird Teil des Bildes. Und für mich ist das auch eine Metapher dafür, was dir mit Lyrik passieren kann. Ja, also dass du sozusagen die Stelle findest, wo der Zugang zum Gedicht ist und dann reinkommst.
Ja, wenn ich direkt darauf noch einmal replizieren darf. Ich denke, Gedichte zu lesen und auch sie zu schreiben, ist immer einerseits eine Herausforderung an die Intelligenz, aber auch an die Empathie. Also es ist dieses Hineinschlüpfen und dieses sich hineinspüren in etwas, in jemanden, in einen Gedanken, in eine Konstellation. Ich glaube, dieses Empathische ist immer auch im Gedicht stark drinnen. Das deckt sich ein bisschen mit dem Bild, das du gerade dafür beschrieben hast.
Ja, Barbara, wie schaut's
Alltag? Ja, ich hab mir diesen Satz notiert, Gedichte sind Zeugen, die uns entlasten. Und zwar entlasten in diesem Balanceakt zwischen Leben und Tod, wenn man das ganz grob aufreißt. Ja. Bei Hans Blumenberg, diesem berühmten deutschen Philosoph, gibt es ein wunderbares Buch, das, glaube ich, aber erst im Nachlass herausgekommen ist. Das heißt Theorie der Unbegrifflichkeit, wo ich folgenden schönen Satz auch gelesen habe, dass das Wort ist Ersparnis der Anschauung. Die Anschauung Ersparnis des Betastens. Und der Begriff, so Blumenberg, also ein Instrument der Entlastung. Das heißt, in dem Fall wäre jetzt die Sprache oder das Wort an sich eine Möglichkeit der existenziellen Entlastung mit all dem, was das Leben ausmacht, an guten oder weniger guten umzugehen. Und die Möglichkeit, dass, und deswegen Lyrik für mich und nicht Prosa oder Roman, weil es eben auf kleinstem Raum das meiste schafft, unterzubringen. Also das ist das ökonomischste Mittel schlechthin. Und entspricht meiner Meinung nach auch am besten diesem Memento Mori des Menschen, dass man sich ja eine Gedichtzeile doch wohl leichter merken kann als einen ganzen Roman, etwa zum Beispiel.
Ja. Da passt gut dazu. Ich habe mir aus einer Ausgabe der Zeitschrift Lettre International, Heft 134, da hat Fritz M. Radatz, der deutsche Dramaturg, mit Raoul Schrott, dem Dichter und Herausgeber von Gedichtbänden, gesprochen. Und Schrott hat gemeint, dass das poetische Schreiben für ihn auch eine Form der Erkenntnis ist, weil es alles in sich hat, was man so grundsätzlich zum Erkennen braucht, nämlich Analogiedenken, erstens. Das zweite ist ein musikalisches Metrum drin, das das Ganze rhythmisiert. Und das dritte dann semantische Aussage, also eine Weltaussage. Und er sagt, weitere Ebenen, um zu denken und die Welt zu verhandeln, besitzen wir nicht. Die Poesie bringt sie auf den Punkt. Sie ist nicht nur Oper, Malerei, Musik, Theater und so weiter in Kurzform, sondern damit auch das elementare Mittel des Weltverständnisses. Mhm. Also es ist sozusagen, geht in die Richtung, die du vielleicht auch angesprochen hast.
Darf ich da ganz kurz was ergänzen, ja, zu diesen Gedanken? Also ich denke, das Gedicht verspricht halt auch statt einfacher Antworten eine gewisse Komplexität in seinem ganzen Erscheinungsbild, wie es daherkommt. Und ich glaube, von einfachen Antworten werden wir zurzeit ohnehin zur Genüge gequält. Insofern ein bisschen Mut zur Komplexität ist, glaube ich, etwas, was unserer Zeit ganz gut tut. Und gegen den Strich gebürstete Weltwahrnehmung. Also, dass man nicht immer in die gleichen Schienen der Wahrnehmung, Benennung und Interpretation verfällt, sondern dass man das Ganze mal aufbricht, umstülpt, von der Rückseite her liest und so weiter. All diese Richtungswechsel und diese Struktur, dieses Unterlaufen und Überspringen von vorgegebenen Strukturen und Aufbrechen vorgegebener Strukturen, ich glaube, das ist auch etwas, was Lyrik leistet und was hier diesem Prozess, den du vorhin zitiert hast, sich noch vielleicht ergänzend hinzufügt. Mhm.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Die Frage ist nur, hat es ein Gewicht in Zeiten der sozialen Medien, der Kurznachrichten, wovon ungefähr 99,5% eigentlich immer in die gleiche gedankliche Kerbe hauen, entweder so oder so. Und das, was du meinst, das Aufbrechen, das Hinterfragen, passiert halt in einem sehr, sehr engen Raum, was die Bedeutung dessen ja nicht schmälert, aber es ist nur schade, dass...
Naja, da möchte ich jetzt ganz spontan eine These äußern. Also ich bin ja in meinem Brotberuf, da sitze ich zum Teil in Verhandlungen vor dem Bundesverwaltungsgericht als Sachverständiger für Naturschutz. Mhm. Und da geht es also wirklich ans Eingemachte, an gesellschaftlich sehr relevante Dinge oder umweltpolitisch, klimapolitisch relevante Dinge, die uns letztlich alle betreffen. Und ich weiß ganz genau, dass ich dort anders agieren würde, anders denken, anders argumentieren würde, wenn ich nicht im Hintergrund neben einem gewissen Fachwissen auch die Lyrik hätte, die mir erlaubt, manchmal aus Denkschienen auszusteigen und vielleicht das auch zu relativieren, auch das, was ich selbst sage, zu relativieren, Kontexte mit dem, was mein Gegenüber sagt, anders wahrzunehmen und so weiter. Also ich würde wirklich vermuten, sehr stark vermuten, dass das durchaus hineinreicht in Dinge, die jetzt mit Lyrik selbst nicht mehr offensichtlich zu tun haben, wo sich aber trotzdem lyrisches Denken, poetisches Denken manifestiert im Alltag.
Mhm. Wie schaut das bei dir aus, Sonja? Du schreibst ja auch Gebrauchstexte als Journalistin, also die wiedergeben, wie es in der Kultur läuft. Ist da auch die Lyrik dann oder das lyrische Denken, spielt das eine Rolle?
Ja, das darf zum Glück eine große Rolle spielen, weil ich in der Kultur angestellt bin. Mhm. Und gerade so, also wenn jetzt von einer Pressekonferenz berichtet, ist es wahrscheinlich weniger elaboriert. Aber gerade bei Theaterkritiken feuert mich das, was ich gesehen habe, dann schon sehr an, auch das sprachlich schön abzubilden oder interessant abzubilden. Mhm. Und meine Kollegen pfeifen mich manchmal ein bisschen zurück, wenn sie meinen, es ist jetzt zu lyrisch geworden. Mhm. Oder zu elliptisch. Also das heißt, ich kann das zum Glück auf der beruflichen Ebene schon auch ausleben. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass deine Frage ja eher darauf abgezielt hat, nicht was Lyrik mit uns macht oder warum es für uns wichtig ist, sondern dass es wenige Menschen gibt, die Lyrik lesen Und was das dann eigentlich bringt, wenn die Lyrik so toll ist, wenn es kaum jemand liest, oder habe ich das falsch verstanden?
Das ist auch ein Aspekt der Frage gewesen. Ja. Wobei, ich bin mittlerweile ein bisschen von diesem Quotengedanken weggekommen. Also es wird ein bisschen so ein Quotenbewusstsein drinstehen. Also wie Gerhard Falkner schon vor 25 Jahren, der deutsche Lyriker, gesagt hat, es gibt in Deutschland mehr Leute, die Bierdeckel sammeln, als Gedichte lesen. Ja. Aber das entwertet ja nicht den Wert der Lyrik, nur weil es wenige gibt. Aber man müsste vielleicht das ein bisschen oder den Wert bewusster machen.
Ja. Ich möchte nur zwei Aspekte einbringen. Ich war ja lang sehr abgeneigt, zu Poetry Slams zu gehen, weil beim allerersten, wo ich war, war ich einfach schockiert und habe mir gedacht, was hat das mit Poetry oder mit Lyrik zu tun?
Ja.
Und gerade jetzt vor ein paar Monaten haben wir bei uns im Haus eine Poetry Slam veranstaltet. Natürlich mit Mizi Medusa und Jasmo waren die zwei Besten da, die es derzeit gibt. Aber mich hat es wirklich teilweise sehr überrascht, wie gut diese Lyrik ist und dass es auch Lyrik ist. Und da kommen sehr viele Leute. Das heißt, diese Rückkehr zum gesprochenen Gedicht sollte man vielleicht nicht außer Acht lassen. Das ist der eine Aspekt. Und das andere, es gibt auch wissenschaftlich beforscht inzwischen Instagram-Poetry. Die ist zu 97% grottenschlecht. Das sind so, wie sagt man, kalenderspruchartige Texte.
Ja.
Aber es gibt eine Möglichkeit als Autor oder als Lyrikerin, mehr Menschen zu erreichen, als wir es in den letzten 20, 30 Jahren wahrscheinlich mit unseren Büchern erreicht haben. Und ich glaube, dass es eine gute Entwicklung ist.
Ich glaube, Gedichte sind grundsätzlich zu 97% grottenschlecht. Also das liegt in der Natur dieses Genres beinahe. Also ich darf das vielleicht sagen, weil ich sehr viel Redaktionsarbeit, also über viele Jahre bei den Lichtungen, beziehungsweise jetzt Herausgeberarbeit bei der Keiper-Lyrik mache, wo mir all dieses Grottenschlechte täglich auf den Tisch flattert und das wirklich Grottenschlechte macht mir auch gar keine Sorgen, weil das erkennt man sehr schnell und jeder soll schreiben, was er möchte und das bewerte ich gar nicht so.
Jetzt nur so kurz dazwischen, grottenschlecht, ich denke dann immer an super klischeehaft.
Ja, also das ist ein Kriterium auf jeden Fall. Ja, mit Versatzstücken arbeitend, sich selbst überschätzend im Tonfall, also eine krasse Kluft zwischen dem, was es zu sagen behauptet und was es wirklich sagt und solche Dinge. Also ich glaube, Gedichte sind schon immer wieder auch ein Grund, sie zu hinterfragen, also die Gedichte zu hinterfragen, wo da die Grenze liegt zwischen einer echten Erweiterung des Denkraums und einem echten an Grenzen rütteln und einem hohlen Brimborium, das oft nur so tut, als ob es ein Denkraum wäre.
Ja.
Kann man so stehen lassen.
Da kann man jetzt gar nichts dagegen sagen, das ist so. Ja.
Da kann man sich jetzt zurückziehen in den Denkraum.
Ja, genau.
In Schneckenhaus.
Ein Denkraum muss ja kein Schneckenhaus sein, der kann ja offen stehen und bei Lesungen wie bei euch im Hause sich auch mitteilen.
Ja. Das stimmt, genau.
Jetzt wäre es eigentlich Zeit für ein Gedicht. Ich habe euch auch gebeten, je einen Text mitzunehmen. Barbara, magst du deinen vorlesen? So zwischendurch, dass wir jetzt auch so Praxis...
Ein bisschen Praxis. Ich habe jetzt schon lange nichts mehr veröffentlicht und bin dann immer sehr, sehr sparsam, also in meinem persönlichen Zugriff auf meine eigenen Gedichte und habe heute wirklich das... als allerletzte Aufforderung behandelt, deines Mails mich vorzubereiten und habe einfach in den Computer gegriffen, falls man das so nennen kann, und habe einfach eines herausgefischt, das seltsamerweise um Schnee geht. Aber nachdem du mich vorgestellt hast, dass ich aus Radstadt komme, für die, die das nicht wissen, das ist ein Ort des Schnees, da gibt es wirklich viel Schnee und das ist so wirklich das Einzige, was ich in Graz jährlich vermisse, ist der Grazer Schnee. Deswegen habe ich habe jetzt Schnee und jetzt ist lastig zu den Schnee. Das Gedicht heißt am Boden der Realität. Ich verdanke mein Leben dem Schnee. Denn ohne Schnee, ich hätte nie das Licht erblickt. Ich hätte nie ein Fenster geöffnet, nie ein Kleid genäht. Ich wäre nie beinahe verblutet. Nie hätte ich ein paar Stiefel getragen, ich hätte wohl auch nie gefroren und nie das Bett mit dir geteilt. Ich wäre ohne Fieber nie erkrankt und hätte Defizite ohnegleichen. Ich hätte Kinder so und so, fürs Sonnenbaden auch ein Instrument. Nie hätte ich mit 21 von Walter Benjamin geträumt und wäre irgendwann ins Zentrum meiner Fragen umgezogen.
Ja, sehr schön. Ich finde es oft sehr schwer, also ich lese die Gedichte lieber, als sie anzuhören. Deswegen finde ich manchmal Lesungen, abgesehen jetzt von Poetry Slams, da funktioniert es, ja, weil es einfach so als Rampenlesung schon gedacht ist, plage ich mich oft. Ja. Also, und ich finde, es eignen sich auch gar nicht alle Gedichte dazu vorgelesen zu werden. Deins hat jetzt sehr gut funktioniert, fand ich, weil ich Radstadt mag auch. Und den Schnee im Winter dort. Würde aber mit einer anderen Frage fortfahren, also und die nächsten Gedichte so dazwischen flechten. Eine Frage, die mich beschäftigt hat, oder überhaupt ein Anlass für diese Sendung, war die Petra Sieder-Grabner, die ja die Kunstfunken kuratiert auch, hat bei der Sonja einen Schreibworkshop besucht, bei der Kunstuniversität. Ja. Und du hast da Lyrik schreiben lassen oder hast mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch Gedichte erarbeitet. Und die Frage ist für mich, wie funktioniert das? Wie sind die Reaktionen bei den Leuten? Wie sind die Ergebnisse? Was machst du da mit dem Lyrik schreiben lassen?
Ja, also das ist eine Lehrveranstaltung, die ich seit 7 oder 8 Jahren jedes Wintersemester an der Kunst-Uni Graz machen darf. Und die Leute, die da kommen, sind Studierende, die vielleicht ein Instrument studieren oder Komposition. Und das heißt, sie kommen schon einmal mit sehr großer Offenheit für Kunstformen zu mir, sagen dann am Anfang aber, ich habe noch nie ein Gedicht gelesen und ich will eigentlich gar nicht schreiben, ich bin da, weil ich die ETCS brauche. Aber sie sind dann sehr offen. Und es gibt nur ganz kurze theoretische Inputs von mir, weil ich glaube, ohne die geht's nicht. Und dann tasten wir uns auch anhand von anderen zeitgenössischen Gedichten ein bisschen vor. Und dann werden einmal zum Beispiel einfach nur neue Titel zu bestehenden Gedichten geschrieben. Okay. Und dann kriegen sie ein Stilmittel und sollen dann mit diesem Stilmittel ein Gedicht schreiben.
Zum Beispiel?
Und das zum Beispiel ganz banal die Alliteration zum Beispiel. Und es wird wirklich tatsächlich sehr viel geschrieben, aber auch dann miteinander sehr wertschätzend diskutiert. Und da sehr viele Studierende nicht Deutsch als Muttersprache haben an der Kunst-Uni, lasse ich auch gern in den Muttersprachen schreiben, weil das für die Leute eine ganz eigene Erfahrung ist, weil sie vielleicht noch nie in ihrer Muttersprache lyrisch geschrieben haben. Und was mich immer sehr berührt, ist, dass die Leute erstens teilweise wirklich gute Gedichte schreiben, vor allem für das, dass sie es das erste Mal machen. Und dann auch mir am Ende sagen, sie haben Lust, jetzt weiter zu schreiben und sich eigentlich immer ein zweites Wochenende wünschen würden. Das würde ich mir auch wünschen, falls die Kunst-Uni Graz zuhört. Und mich inspiriert es dann auch immer, teilweise kleine Bilder, die da in den Gedichten vorkommen, zu eigenen Gedichten wieder. Also ich finde, das ist eben so ein Denkraum, den da Hellwig vorher angesprochen hat, der eröffnet sich dort ganz stark. Es wird teilweise auch sehr emotional. Also in der letzten Einheit hat dann eine, sie wusste nicht warum, auf Basis eines Bildes von Edward Hopper an ihre Heimat gedacht und hat dann ein Gedicht über ihre Heimat geschrieben, die sie sehr vermisst und hat dann sogar zum Weinen angefangen. Das heißt, ich finde es ganz kraftvoll zu sehen, wie Leute, die sonst mit der Form nichts zu tun haben, plötzlich reinkippen und daraus was Gutes entsteht. Also ich mache das sehr, sehr gerne.
Ja, das ist bei Schreibworkshops. Ich leite ja auch hin und wieder welche an der Uni. Auch so eine Beobachtung, wobei bei mir ist es wöchentlich und ich schaue dann immer, dass es sehr behutsam ist, weil du öffnest wirklich auch psychische Räume damit und da muss man schon sehr, sehr behutsam umgehen, dass man nicht vielleicht irgendwas berührt, wo dann ein Trauma oder sowas aufbricht, was man dann nicht behandeln kann natürlich, wenn man nicht die Person ist dafür. Aber es zeugt dann auch schon von, sagen wir, Offenheit und auch davon, dass sich die Leute bei dir sehr wohl fühlen, offensichtlich, wenn sie dann so offen werden, ja, dass sie dann diese persönlichen Erfahrungen auch rauslassen. Und es ist für mich zum Beispiel auch immer ganz wichtig, diesen Raum herzustellen, wobei ich das gerne in Kleingruppen mache, dass die Leute unter sich, weil da entstehen dann auch gute Vertrauensverhältnisse. Das wäre wichtig. Fand ich auch interessant, was du sagst, dass du als Autorin da auch Dinge mitnimmst. Hat das jetzt auch deine Einstellung zur Lyrik manchmal irgendwie ein bisschen weitergebracht? Also wenn man unterrichtet, lernt man selbst ja eigentlich auch immer wahnsinnig viel über den Gegenstand, den man unterrichtet, oder?
Das stimmt. Ich glaube, das kann ich irgendwie schwer beantworten. Es bringt mich weiter, weil ich dann eine Energie spüre, die mir selber wieder sehr viel gibt. Hm. Und natürlich, wenn ich mich jetzt mit Stilmitteln auseinandersetze, zum Beispiel fällt mir wieder ein, das könnte ich ja auch wieder mal verwenden. Ja, okay. Aber ich finde diesen Austausch sehr schön. Was mir leider noch nie gelungen ist, ist, dass wir dann diese Gedichte, die da entstehen, veröffentlichen. Mhm. Weil einfach auch die Zeit nicht da ist, dann noch einmal sich hinzusetzen und dran zu arbeiten. Mhm. Aber mir gibt es eigentlich sehr viel und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Das wäre auch schön. Ja, falls die Kunst ohne zuhört, ja, also erstens, dass es einen Wiederholungstermin gibt und zweitens vielleicht ein bisschen Platz, aber das wäre beim Wiederholungstermin dann, dass man auch an der Reifung dieser Texte dann weiterarbeitet. Sonja, magst du dein Gedicht?
Ja, gerne. Bitte. Ich habe eins ausgesucht aus meinem letzten Band Katzenpornos in der Timeline. Und weil ich vorher schon erwähnt habe, dass oft meine Arbeit mich auch zu Gedichten inspiriert, da geht es um eine Inszenierung von Johann Kresnik, der Macbeth gemacht hat, ich glaube im Rahmen der Wiener Festwochen im Volkstheater. Und da konnte ich dann gar nicht anders, als dieses Gedicht zu schreiben. Ich glaube, das habe ich sogar vor meiner Kritik geschrieben. Es heißt Kresnik, Macbeth. Ellen, Speichen, Knacken, kurz atmen, lang anhalten, aushalten und klapprig der Stuhl. In der Wurflinie der Messer, haarscharf blitzen Vorstellungen von abrasierten Geheimnissen im blutleeren Schlachthof. Achtung, Kunst, Künstlichkeit, im Takt und vierhändig versteht sich, im Graben, die Gräben, das Tuscheln in Einklang.
Das konntest du aber nicht als Upper-Kritik dann.
Nein, leider nicht.
Schön. Man ist im Raum drin, im Denkraum von Kresnik. Ja, vielleicht mit der Lesung auch die, also ich würde gerne die Barbara fragen, wie wählst du die Leute aus, die bei dir im doppelten Gast in dieser Reihe lesen? Weil es ist ja, sind immer zwei. Suchst du eher nach so Ergänzung, heterogenen Paaren, die sich ergänzen, oder nach homogenen Paaren, die sich auch ergänzen, aber harmonischer ergänzen? Und was ist da überhaupt dein Hintergedanke bei dieser Reihe?
Also bei dieser Reihe, ich habe es ja schon öfter auch gesagt bei meinen Einführungen zu dieser Reihe, es war tatsächlich ein Traum, der mich auf die Idee gebracht hat, so eine Reihe überhaupt. Nachdem ich beschlossen habe, nur Lyrik im Kultum zu installieren, war es dann letztendlich eben ein Traum, der mich zu dieser Reihe gebracht hat. Und zwar habe ich geträumt, auf einer Waldlichtung steht eine mit Heu prall gefüllte Futterkrippe und Rehe und Hirsche sind dort und nicht nur Rehe und Hirsche, sondern auch Zebra, Elefanten und Giraffen.
Ein Wimmelbild.
Ein Wimmelbild, ein sehr surreales Wimmelbild und dann habe ich mir gedacht, das ist es. Ich lade das Reh, den Hirsch ein und der oder die kann sich dann den Elefanten, die Giraffe oder das Zebra hinzuladen. Ja. Mhm. Und die Idee war, die hat sich dann wirklich als ganz gute Idee herausgestellt, nämlich auch konzeptionell und auch energetisch, weil Lyriklesungen, darüber brauchen wir jetzt, da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumreden, die sind jetzt keine Kassenschlager, wir kommen nicht wahnsinnig viele Leute, es sind immer ein relativ spärliches Publikum.
Ein erlesenes Publikum.
Durch das, dass das aber jetzt zwei sind, da gibt es auf der Bühne für die, die da lesen, schon irgendwie einen guten Anlass, hierher zu kommen, weil das sind dann meistens welche, die immer schon miteinander lesen wollten. Mhm. Die kennen sich oft gar nicht so gut, wie ich meine, dass sie sich kennen. Das heißt, es ist also wirklich, das Prozedere ist so, dass ich einen einlade, wobei da das Kriterium wirklich nicht weder ein gerade verliehener Lyrikpreis ist, noch ein eben publizierter neuer Band. Es ist sehr unsystematisch, wer mir da gerade einfällt oder zufällt. Mittlerweile ist, nachdem es schon seit einigen Jahren diese Reihe besteht, es auch so, dass quasi ein Dichter dem anderen die Hand wäscht. Sie kommen entweder wieder oder sie schlagen jemanden anderen vor. Mhm. Und der und die nimmt dann jemanden mit, lädt den oder die dann auch ein. Mhm. Und erst wenn da die Einladung ausgesprochen ist und es auch eine Zusage gibt, mit zu kommen, schalte ich mich dann organisatorisch wieder ein. Mhm. Der Vorteil ist, dass ich meistens beschenkt werde mit einem auch Lyriker, den ich bis zu dem Zeitpunkt oft auch nicht gekannt oder nur vom Hören gekannt habe, nie irgendwie gelesen habe. Was das auch für mich jetzt aufregender macht und interessanter, so eine Reihe zu machen. Und dann ist es wirklich so, dass ich das Paare wechseln. Manche kommen wieder, nehmen einen anderen Partner mit. Es gibt bis jetzt ein einziges Paar, das sich treu geblieben ist, wie in einer guten alten Ehe. Ja. Das ist Ulrich Koch und Thomas Kunst, die mir damals schon vor 5 Jahren geschworen haben, sie kommen immer nur. So, in dieser Besetzung und nie anders. Alle anderen wechseln dann einfach auch ihren Lesepartner.
Ja, schöne Sache. Die nächste wird sein, wann?
Die nächste wird sein jetzt am 22. Mai mit Udo Karwasser, den ich eingeladen habe, und der hat Nadja Küchenmeister eingeladen. Mhm.
Welches Publikum kommt da zur Lesung? Du hast gesagt, ein kleiner Kreis. Sind es dann immer die gleichen, die kommen, oder sind es doch immer auch andere?
Es ist, ich würde sagen, eine Handvoll gleiche. Dann auch oft Fans der Lesenden. Mhm. Ja. Es gibt aber jetzt kein großes Stammpublikum, würde ich sagen. Es gibt also keine verlässlichen Lyrikhörer in Graz, würde ich jetzt.
Ja, also doch ein sehr heterogenes Feld auch. Nicht? Also ja. Insofern, man geht ja nicht zu jeder Romanlesung, nur weil Roman draufsteht. Genau. Ja, Hellwig, du gibst diese Reihe, Lyrikreihe im Kuiper Verlag heraus. Mittlerweile gibt es schon den 33. Band. Mhm. Mit Ingrid Buganik,
ja,
der
richtig,
Vorarlberger Autorin, der jetzt im Frühjahr angekündigt ist. Wie kommst du da zu diesen Autorinnen und Autoren?
Ja, also mittlerweile eigentlich auf dem ganz konventionellen Weg, dass die Autorinnen und Autoren einfach ihr Manuskript an den Verlag bzw. an mich schicken. Okay. Die Reihe ist mittlerweile doch bekannt genug, dass sie von vielen Dichterinnen und Dichtern in Betracht gezogen wird. Die Möglichkeiten, Lyrik zu publizieren, sind ja auch nicht so reichlich, wenn man sich das Verlagswesen, also die zur Verfügung stehenden Verlage und deren Programme so anschaut, hat ja Lyrik nur an relativ wenigen Stellen einen Platz. Oft sind es kleine Verlage, wie eben die Edition Kuiper, die sich dann an sowas herantrauen, löblicherweise, muss man sagen. Also ich rechne das auch der Verlegerin, der Anita Kuiper, sehr hoch an, dass sie das tut, dass sie sich dazu entschlossen hat. Sie hat gemeint, sie möchte gern Lyrik machen, aber sie traut sich nicht recht drüber, und ob ich da vielleicht quasi da einspringen möchte in diese Situation. Und dann, ich habe dann gemeint, ja, wenn du Lyrik machen möchtest, mach eine Reihe, weil da quasi jeder jeder Band wieder auf die anderen auch verweist, zurückverweist. Es entsteht so ein anthologisches Prinzip sozusagen, wird da wirksam, wo also wirklich auch also einerseits jeder Band für sich steht und andererseits aber dann doch auch ein Ganzes entsteht. Und aber um zu deiner Frage zurückzukommen, es werden eben Manuskripte an uns eingeschickt, manchmal auch über Empfehlung von namhaften Leuten, werden irgendwelche Debüts sozusagen an uns, an mich vermittelt. Auch so sind einige Bücher entstanden, dass da ein Fürsprecher sich dazwischen geschaltet hat. Das ist mir wiederholt begegnet. Und dann, ja, dann schaue ich mir die vielen, vielen Manuskripte, die so im Laufe der Wochen so daherkommen, halt an. Von den 97% haben wir vorhin schon gesprochen. Und die restlichen 3% sind dann eben interessant und denen treten wir halt dann näher, also nach Maßgabe der verfügbaren Programmplätze, also pro Saison, Frühjahr oder Herbst, erscheinen 1 bis 2 Bände, meistens nur einer, manchmal 2, wenn zwingende Gründe dafür sprechen. Genau, und dann so geht das dann halt seinen Gang. Dann verschickt man halt die raren Zusagen, meistens sind es ja Absagen, das lasse ich den Verlag machen. So viel zum Thema Schreiben lassen, das hat mir vorher so gut gefallen, wie es um die Schreibworkshops ging. Ja. Sonja lässt schreiben. Und also ich lasse auch schreiben, aber nur Absagen an die, Dichterinnen und Dichter, die eben zu jenen besagten 97% gehören. Und bei den 3% wird es dann spannend, dann entsteht natürlich ein sehr intensiver, dynamischer Austauschprozess, ein Ping-Pong zwischen dem Dichter, der Dichterin und mir, Lektoratsprozess, Entstehung des Nachworts und so weiter. Das bietet mir die wunderbare Gelegenheit, in den Denkraum, um jetzt wieder dieses Wort von vorhin zu bemühen, in den Denkraum dieses Dichters, dieser Dichterin einzutreten und wirklich da was zu lernen, auch für mich. Also das ist einfach viel mehr, als wenn man ein fertigen Gedichtband aus dem Regal nimmt und das halt liest. Dieser Entstehungsprozess mit allen Mängeln, die ihm anhaften mögen, ist für mich einfach enorm bereichernd, weil ich sehe, auf wie unterschiedliche Weise man sich dem Gedicht nähern kann und dem Wunsch und dem Bedürfnis, Lyrik zu schreiben, nähern kann und wie das dann auch kommunizierbar wird, wie man sich darüber verständigen kann, wie so die Intention dahinter und das Konzeptionelle und all diese Dinge, wie das sichtbar wird, wie man das besprechen kann, wie man das auch befragen und hinterfragen kann, wie man vielleicht Brüche und Unstimmigkeiten entdecken kann und im Zuge des Lektorats ein bisschen an den Gedichten noch arbeiten kann gemeinsam. All diese Dinge sind sehr intensiv, sehr, sehr schön, sehr bereichernd und bescheren mir auch in aller Regel ein gutes Feedback von den Autorinnen und Autoren, weil sie sich tatsächlich betreut fühlen auf diesem Weg.
Ich glaube, es ist ein Glücksfall, wenn man jemanden Kundigen trifft, der mit einem an eigenen Texten weiterarbeitet, oder? Also das ist ja der Vorteil eben von großen Verlagen da ganze Kohorten von Lektoren und Lektorinnen bereit sind, sich auf Texte einzulassen und da auch mitdenken.
Ja. Der Blick von außen auf den eigenen Text, der ist natürlich total wichtig und unbezahlbar. Also ich kann da nur das wunderbare Lektorat des Droschel Verlags erwähnen, von dem ich enorm immer profitiere und ich versuche mir halt daran ein bisschen ein Beispiel zu nehmen und auch meinerseits was weiterzugeben, wenn ich halt in der Rolle bin, dass ich als Herausgeber und auch Lektor eines Gedichtbandes hier also Gelegenheit habe, mich dazu zu äußern und vielleicht Denkanstöße noch zu geben und Ideen zu geben, Feedback zu geben. Das ist schon ein sehr, sehr spannender Prozess.
Was ist so im deutschen Sprachraum der Himmel der Lyrik?
Ja, der Himmel der Lyrik, der ist bewölkt, würde ich sagen. das ist so eine aufgesplitterte Kleinverlagslandschaft.
Aber die Großen haben ja auch.
Also ja, Surkamp, schon, ja, natürlich. Fischer, natürlich. Da gibt es schon.
Rowohlt weniger, aber.
Natürlich gibt es einige wenige Auserwählte, die eben in den großen Verlagen Gedichtbände machen, das ist klar. Und es gibt eine große Menge von Lyrik, die so fast underground-mäßig oder so jedenfalls off-mainstream jedenfalls entsteht und verlegt wird. Mir fällt dazu jetzt gerade diese Lyrikbuchhandlung ein, die immer parallel zur Leipziger Buchmesse läuft. Das ist dann also ein großes Treffen der Lyrikerinnen und Lyriker, die auch räumlich dann abseits vom Mainstream irgendwo in einem Außenbezirk in irgendeiner grindigen Bude sich dann treffen und dort Lyrik zelebrieren. Okay. Also das ist eigentlich ziemlich typisch, würde ich sagen. Das beschreibt etwas Typisches für die Lyrikszene. Aber es gibt natürlich auch die an die großen Verlage gekoppelte Lyrik, und die wirklich großartigen Leute, die Barbara auch gerne einlädt, wo man dann sieht, wow, da versteht man, warum das jetzt bei Suhrkamp gelandet ist oder bei einem anderen großen Verlag. Also was ich damit vielleicht versuche zu sagen, Lyrik ist enorm heterogen, sowohl jetzt, wie sie sich als Text präsentiert, als auch, wie sie sich und auf welchen Wegen sie sich kommuniziert und welche Reichweiten sie hat oder auch nicht hat. Ja, wobei man ja auch die Reichweite von Lyrikbänden, die in großen Verlagen erscheinen, nicht überschätzen darf. Also das sind ja keine großen Auflagen. Es steht zwar vielleicht Suhrkamp drauf, aber deswegen greifen ja nicht in aller Regel nicht tausende Leute zu diesem Band. Das darf man ja auch nicht erwarten.
Ja, dazu eine kleine Anekdote. Es gibt in Graz überall diese Bücherkästen, wo man, Bücher reinstellen, wieder rausnehmen kann. Und ich habe da rausgefischt einen Band von Sarah Kirsch, DDR-Lyrikerin der 70er Jahre, und schau nach, und da steht drin, was war die 30. Auflage, 70. bis 80. Tausend ja, oder ja, noch ja, höher oder ja, so. Ja. Und ich denke mir, oh Gott, was waren das für Zeiten? Ja, also ja. Gerade, aber das dürfte auch spezifisch sein, Peter Esterhazy hat mir in einem Gespräch einmal gesagt, dass eben Literatur in den Ostblock-Diktaturen ein Mittel war, sozusagen seine wahren Gedanken, chiffriert zu äußern, und dass daher damals die Literaturzeitschriften Wahnsinnsauflagen gehabt haben, aber er ist froh, dass das jetzt nicht mehr so ist. Also ihm ist die Demokratie lieber.
Ja, ja. Ich meine, Lyrik ist ja auch immer so eine...
Schlechte Gedichte. Man sollte, könnte man vielleicht wirklich einmal, Entschuldigung, eine Untersuchung starten, Demokratie und schlechte Gedichte.
Ja. Also ich denke, Lyrik ist ja ein bisschen allgemeiner gesagt immer auch so eine Literatur der Kontingenzerfahrung, also der existenziellen Ungewissheit, der Mehrdeutigkeit und so weiter. Mhm. Und das macht sie natürlich auch prädestiniert dafür, dass man Politisches auslotet in allen seinen Valenzen und in allen seinen Möglichkeiten und dabei auch Kritik formuliert, die jetzt bei der Zensur durchrutscht, sozusagen. Also das, ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Ja.
Ja, Sonja, wie siehst du das? Werdet ihr in der Kulturredaktion mit vielen Lyrikbänden beglückt? Wie viel wird da besprochen? Wie oft landet Lyrik eigentlich zum Beispiel auf der ORF-Bestenliste? Ich habe da komplett keinen Überblick, muss ich sagen.
Wir kriegen wenig Lyrik. Wir kriegen, ich weiß aus welchem Grund, die Kuiper-Bände. Und wir kriegen hier und da was von Limbus. Und wir machen aber keine Einzelkritiken mehr, sondern Sammelkritiken, wo wir dann zum Beispiel 3-4 Lyrikbände vorstellen von österreichischen Autorinnen. Aber leider machen wir zu wenig Lyrikkritik. Ja. Aber es kommt auch nicht viel zu uns.
Und deine Beobachtung jetzt so vom deutschen Sprachraum generell?
Naja, es gibt diesen Hype rund um Cookbooks. Und ich habe einmal gedacht, okay, kaufen wir halt gleich 8 Bände auf einmal und dann weiß ich, was gute Lyrik ist. Und da war ich dann dermaßen enttäuscht, dass das mein einziger Kauf geblieben ist. Aber ich muss zugeben, dass ich auch viel zu wenig Überblick habe, leider.
Okay. Ist auch schwer, muss ich sagen, also über Lyrik einen Überblick zu gewinnen oder zu behalten über die Jahre hinweg, ist aufgrund dieser Zersplittertheit dieser Szene und aufgrund der Vielsprachigkeit sehr schwierig, und vieles spricht einen auch ganz offen gesagt wirklich nicht an. Also man muss sich ja auch dann innerhalb dieses heterogenen Feldes der Lyrik irgendwo seine Nische innerhalb der Nische suchen, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein Tonfall, der mich mitträgt.
Ja, bevor wir zu euren Empfehlungen kommen, würde ich dich, Helwig, noch bitten um deinen Gedichtbeitrag.
Ja.
Du liest aus dem Buch.
Ja, ich lese aus dem Band Denkmal für Schnee. Der ist vor
auch
10.
Auch Schneegedicht? Wir schließen jetzt auch mit einem Schneegedicht.
Ja, aber ich lese kein Schneegedicht, nur der Band heißt so. Der ist vor 10 Jahren mittlerweile erschienen. Mhm. Und ich habe jetzt tatsächlich in den letzten 10 Jahren keinen neuen Gedichtband veröffentlicht, sondern nur so quasi Tarnen und Täuschen. Ich habe so Übersetzungsbände immer wieder drinnen veröffentlicht. Also in meiner Bücherliste stehen dann so Übersetzungsbände, wo es dann so ausschaut, als hätte ich neue Gedichte publiziert. Mhm. Aber dabei sind es nur Übersetzungen ins Slowenische, Ungarische, Englische von bereits zuvor entstandenen Gedichten. Aber jetzt im Herbst kommt wieder einer im schon heute schon erwähnten Limbus Verlag. Da kommen tatsächlich neue.
Wie wird der heißen?
Der heißt Abdruck in weicher Masse. Aber jetzt, wie gesagt, aus dem Band Denkmal für Schnee, die Überlebenden. Den dichten Pelz, noch nicht vom Fleisch gerissen, auf Eisschollen treiben im eigenen weichen Speck, Fisch und Grill auf der Zunge, das ist Robbenglück. Nicht überfahren werden auf dem Weg zum Teich, dann abtauchen mit einer fetten, warzigen Dame und 2000 Kinder zeugen. Das ist Krötenglück. Das kleine Gehirn, unerschütterlich gelagert, kopfüber auf Holz klopfen, damit kein Missgeschick geschieht, geschäftig von Baum zu Baum. Das ist Kleiberglück. Im Dunst der Kanäle die Städte unterwandern, nicht erkranken an den Keimen, die man überträgt, erfinderisch und gierig, das ist Rattenglück. Regenbögen sehen, verwirrt im Photonengewitter, Nachricht von den Dingen erhalten, bunt aufgefächert der Anschein der Welt, das ist Augenglück.
Beglückend. Ja, wir sind mit der Zeit schon recht fortgeschritten und es kommt ja momentan kaum eine Diskussion aus ohne die Frage, und ich bin so banal, sie euch auch zu stellen. Was macht die KI mit der Lyrik? Was wird die KI mit der Lyrik machen? Es gibt ja schon Kompositionen, die gar nicht so schlecht klingen sollen, also irgendwelche verloren gegangene, nicht fertiggestellte Sätze von Komponisten. Und Kompositionen wurden von einer KI weiter komponiert und die Kundigen streiten sich darüber, ob das jetzt gut klingen kann oder nicht. Ich habe ChatGPT folgenden Prompt gegeben: Schreib mir ein modernes Gedicht über die Auswirkungen der KI auf die Menschheit. Verwende Naturmetaphern und Farbmetaphern, bitte keine Reime. Und daraufhin ist ein total langes, total ödes, also von den 97% ja. Gedichten rausgekommen. Da habe ich gesagt, bitte kürzen. Mhm. Es ist nicht viel besser geworden, aber ich lese es trotzdem vor. In den Wäldern des digitalen Dschungels wachsen Bäume aus Code, ihre Wurzeln in der Netzhaut. Die Äste tragen Früchte aus leuchtenden Pixeln. Der Wind flüstert in Algorithmen, die mehr wissen als wir. Die zweite Strophe erspare ich euch, die ist genauso schrecklich wie die erste. Und die dritte fand ich dann aber gar nicht so übel. Die Farben verblassen, die Erde verdorrt, unsere Hände greifen nach den Sternen, finden nur Spiegel. Da wird es interessant, finde ich. Zum Schluss war es einfach, am Anfang war es einfach nur banal. Mhm. Gibt es irgendwie die Befürchtung, dass man auf so, also das... Mir kommt vor, da kommt jetzt das Benjaminsche Diktum, ja, dass ein Gedicht doch irgendwie vielleicht eine Aura hat, die eine Maschine nicht erzeugen kann, doch zum bewahrheitet sich hier bei der Lyrik als letzte Gattung. Mir kommt vor, ich weiß nicht, also wenn das ist, was eine KI machen kann, dann ist noch nicht aller Tage Abend für die Menschheit, oder? Sonja, was meinst du?
Also ich hab auch schon damit experimentiert. Was ganz gut funktioniert, ist ChatGPT einen großen Datensatz von eigenen Gedichten zu geben, zum Beispiel.
Ja.
Dann eine Analyse schreiben zu lassen von meinem Stil.
Okay.
Und dann zu sagen, gib mir in diesem Stil zu diesem Thema ein Gedicht.
Okay.
Das ist manchmal besser, mal schlechter. Die Frage ist, ob man das als Autorin will. Ja, also Es kann zum Beispiel ein Impuls sein, ein ganz eigenes Gedicht zu schreiben, das dann gar nichts mehr damit zu tun hat. Und ich glaube, eine Marktlücke ist es nicht, weil wir wissen ja, wie die Lyrikverkäufe sind, die werden nicht steigen, nur weil es jetzt eine KI geschrieben hat. Ich meine, wir stehen ja noch ganz am Anfang, gerade mit diesen Sprachmodellen. Und ich glaube, da wird noch sehr viel möglich sein. Ich persönlich fände es ein bisschen fad, wenn ich dann nur mal solche Gedichte, KI-generierte Gedichte schreiben würde. Aber ich glaube, es hat durchaus Potenzial, einem selbst wieder auf die Sprünge zu helfen.
Ich finde es spannend, dass du das analysieren lässt, aber ich hoffe, du hast sozusagen das Hackerl aktiviert, was heißt, bitte nicht weiterverwerten.
Geschlossenes System.
Ja, gut. Aber das fand ich spannend. Was ist da rausgekommen? Was hat die KI da, was hat ChatGPT analysiert bei deinen Gedichten? Ist dir das in Erinnerung geblieben?
Nein, ich habe es jetzt auch leider nicht vor mir. Ich habe das auch mit anderen Textsorten probiert.
Ja.
Man muss es halt, also ich glaube, das ist das 4.0er oder 4.0 oder wie das heißt, das wird immer besser. Und das analysiert dann wirklich versteckte metrische Formen und ich kann das ganz schwer erklären, das hätte ich vorher raussuchen müssen, okay, um es euch zu präsentieren.
Also versteckte Parallelen zu Doors-Songs und solche Sachen tauchen dann auf. Okay.
Also ich weiß nicht, das Erste, was mir eingefallen ist, ist dazu, also ich käme, glaube ich, wirklich nicht auf die Idee, das so zu machen, weil ich habe so das Gefühl, dass ich wäre so, wie wenn ich mir nach einer durchzechten Nacht vor dem Spiegel stehe. Will mich eigentlich nicht sehen. Okay. Also jetzt in dem Fall, das ist das, was mir dazu einfällt. Wir haben es ausprobiert, weil ich eben diese Frage kann, ob KI dichten kann. Es war elend. Ich wollte ein Frühlingsgedicht im Stil von Ingeborg Bachmann. Wir haben es auch zunehmend dezimiert in der Anweisung. Am Ende kamen dann so Sätze herauf wie: Die Blumen vergehen, noch bevor wir sie verstehen.
Das war ein guter Schlagertext, oder?
Genau, das holpert, genau. Und also ich würde jetzt die Frage aufteilen. Also ich antworte mit Sappho, die in einer Übertragung von Schrott geht es dieses Fragment. Sie mögen nur aus Atem sein, die Worte, aber meine Zunge macht sie unsterblich. Und der KI unterstelle ich schlichtweg, die hat keinen Atem, ja. Und bei Novalis heißt Schriftsteller sind in Wahrheit Sprachbegeisterte. Und die KI ist nicht sprachbegeistert. Sie mag gefüttert sein mit Tatensätzen, aber das ist nicht das, was es meiner Meinung nach braucht für Gedichte. Die Frage oder die große Gefahr, die ich darin sehe, ist, dass die Kriterien, was ein gutes Gedicht ist, nicht mehr bestehen bleiben. Also ob mir ein Gedicht gefällt oder nicht, habe ich Kriterien, ja, oder unmittelbare, eine Art von Unmittelbarkeit, die mich berühren muss, die mich ansprechen muss. Dazu zählen genauso Grammatik, Syntax wie Wortwahl. Und die kann sein, dass einfach durch die KI in einer Art und Weise unterspült wird, dass man einfach nicht mehr abschätzen kann, was Sprache kann und was sie eben auch nicht kann. Also das Unterwandern von Qualität, von Merkmalen, der Umgang mit Sprache, mich erinnert zunehmend die KI, wenn wir sie befragen, weil meine Kinder tun das so auch, an Studenten, die bei uns im Kulturzentrum Praktikum machen. Die verwenden die gleichen Sätze wie in der KI. Die kommen, gut, dass sie mir diese Frage stellen. Also das ist es ist ein dialogisches Prinzip, das erbärmlich ist und das mich noch wachrüttelt, weil ich offenbar hellhörig bin, aber ich habe meine Zweifel, ob die nächsten Generationen auch noch so rege und wach sind.
Ja, ich habe dem gar nicht so viel hinzuzufügen. Also für mich ist die KI einfach ein Tool, das ich manchmal verwende, insbesondere auch für beginnende Recherchen. Also wenn ich mir über ein mir unvertrautes Thema einen raschen Überblick verschaffen will, dann trägt die KI da oft erstaunliche Dinge zusammen aus allen möglichen Richtungen. Manches davon muss man dann sicher noch hinterfragen oder vieles, aber so, um eine erste Idee zu bekommen, ist die KI oft ein geeignetes Tool. Und auch was die Gedichte betrifft, macht die KI nichts anderes, als vielleicht eine erste Idee zu bekommen, aber wirkliches Gedicht wird das keines. Also ich habe das Gefühl, das sind eher nur so Imitationen von Gedichten, weil eben, so wie du, Barbara, gesagt hast, die Begeisterung dahinter fehlt. Und ich stelle mir so vor, es ist ja auch etwas anderes, ob ein Mensch verstummt oder ob er einen Computer ausschaltet. Also allein schon an dieser Situation des Verstummens, also wenn man nicht mehr schreibt oder wenn man sich nicht mehr äußert, was da drinnen sein kann, wenn ein Mensch verstummt, allein daran sieht man schon, glaube ich, ganz gut den essentiellen Unterschied, der auch zwischen den Wortäußerungen eines Menschen und einer KI besteht.
Genau. Also KI reiht halt einfach die Wörter aneinander nach einem Wahrscheinlichkeitsprinzip. Und das Stichwort Verstummen bringt mir jetzt wieder zu Celan.
Der war da im Hintergrund
meines wo ja eigentlich dieses Verstummen im modernen Gedicht seit 45 eine große Rolle spielt. Und diese Leerstelle, die kann man mit einer Wahrscheinlichkeitsberechnung nicht wirklich nachbauen. Damit wäre ich bei meiner letzten Frage an euch, nämlich ich habe euch auch gebeten, vielleicht einen Buchtipp mitzugeben den Hörerinnen und Hörern. Was würdet ihr empfehlen? Was ist euch nahe? Was für ein Gedichtband habt ihr als letztes oder überhaupt mit Gewinn gelesen und würdet es weiterempfehlen? Bitte, wer mag beginnen?
Na, zuerst hätte ich am liebsten die gesammelten Gedichte von der Friederike Mayröcker mitgenommen.
Okay, das sind aber recht viele, oder?
Das sind recht viele und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht abschreckend ist. Dann habe ich mein Lyrikregal einmal ein bisschen durchgeschaut und hätte fast Hellwig von dir Gehen, Schauen, Sagen mitgenommen, aber da habe ich gedacht, das ist ein bisschen sehr anbiedernd, wenn ich das jetzt heute empfehle. Und deshalb habe ich
eins. Aber wir merken uns jetzt, Hellwig Brunner, Gehen, Schauen, Sagen, ja, okay, bitte.
Genau. Und ich habe dann einen aus heutiger Sicht schon sehr alten Lyrikband von Markus Pöttler aus dem Regal gefischt, der mich damals wahnsinnig beeindruckt hat, ist vom Jahr 2007 im Leikamp Verlag erschienen und heißt Fallen.
Fallen von Markus Pöttler, Leikamp Verlag 2007.
Genau, und den kann man immer wieder lesen aus meiner Sicht und den möchte ich allen ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch lieferbar ist. Ich borge ihn gern her.
Vielen Dank. Also dann die Redaktion anschreiben mit Betreff Pöttler Laie. Aber es gibt ja auch Bibliotheken, zum Beispiel die Steiermärkische Landesbibliothek ist, was Lyrik betrifft, aus der Steiermark wahnsinnig gut sortiert. Da findet man den Band ganz sicher. Hellwig.
Ja, ich habe es bei bestem Willen nicht geschafft, mich da jetzt auf einen einzelnen Gedichtband festzulegen, den ich empfehlen möchte. Ich möchte drei zeitlos riesige Empfehlungen abgeben, nämlich die Gedichte von Thomas Tranströmer, von Jans Karzel und von Fernando Pessoa. Ich entschuldige mich dafür, dass das jetzt drei Männer sind. Es ist einfach so. Gesamtausgabe von Tranströmer und von Skarzel gibt es diesen wunderbaren Band Wundklee, den kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Und Fernando Pessoa, ich habe es nicht geschafft, seine Gedichte so von vorne bis hinten durchzulesen, aber immer wieder habe ich hineingelesen und das Buch verstört wieder zugemacht. Und das ist vielleicht das Beste, was man über einen Gedichtband sagen kann. Also natürlich eine Verstörung im positiven Sinne. Ein gewisses Aufgerührtsein durch, denn egal, wo man bei Pessoa hineinliest, es ist immer irgendwas Frappierendes da, das einen anspringt und das enorm viel Poesie in sich trägt. Mhm. Also soweit meine Empfehlung, die nur so eine Richtung auf diese drei Namen hin eigentlich angibt.
Vielen Dank. Ja, Barbara.
Ich habe jetzt dafür die Frau.
Ja.
Und zwar ist mein Gedichttipp von Emily Dickinson. Und zwar nicht die Gesamtausgabe, sondern das Hörspiel 2022, produziert von Kai Krehn, heißt Mögen Sie Emily Dickinson. Das sind Briefe und Gedichte von ihr, übersetzt auch von Kai Krehn, gelesen von Birgit Minichmeier. Mhm. Das heißt, man kann Gedichte lesen.
Birgit Minichmeier kann
genau. Gedichte lesen. Und es gibt zu diesem Hörbuch, das man sich hört, gibt es jetzt quasi auch noch ein Gedichtbuch dazu. Das heißt, nur dieses Leben besitze ich. Das sind 77 Gedichte von ihr zweisprachig publiziert.
Ja, vielen Dank.
Absolut heißer Tipp.
Vielen Dank für diese Tipps. Also man kann entweder gleich weiterhören, also oder geht in die Bibliothek oder Buchhandlung und schmökert rein. Ja, ich danke Sonja Harter, Hellwig Brunner und Barbara Rauchenberger für dieses spannende Gespräch über Lyrik. Mein Name ist Werner Schander und wir hören uns demnächst wieder beim Kunstfunken. Danke, auf Wiederhören.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.